herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 53, lieber Däffner, und es ist keine normale Episode, sondern eine live vor Publikum, weil jeder Podcast, der was von sich hält, macht das mal live und so auch wir hier.
Und wir machen es jetzt zum ersten Mal, wie auch schon öfters versprochen. Wir sind heute live auf dem Otto Campus in Hamburg und wir haben hier eine hervorragende Aussicht über die Dächer der Stadt bis hinaus zum Hafen, zum Tor der Welt.
Das ist fast ein bisschen zu rosarot, der Blick raus. Wenn man rausguckt, ist es ein bisschen rosarot. Man sieht den Sonnenuntergang so ein bisschen. Also für mich ist es zu rosarot, aber es ist wahrscheinlich ganz dein Ausblick, lieber
Däffner. Ja, apropos Ausblick. Ich finde, es passt nicht gut zu einer Meldung, die ich letzte Woche auf mein Handy bekommen habe. Ich wollte sie gerade noch mal raussuchen. Und zwar stand da, der Weltuntergang muss abgesagt werden. Zumindest vorerst. Der kranke Mann Deutschland lebt noch. Von Welt News habe ich diese Push-Meldung bekommen am letzten Mittwoch und ich dachte mir natürlich, da kann ja nur einer dahinter stecken, der Schäpitz. Er muss sich mal wieder rechtfertigen, dass sein Weltuntergang nicht stattfindet, ja? Wie die Zeugen Jehovas, die uns auch immer den Weltuntergang versprechen und wieder muss abgesagt werden, sowas.
Ja, nur weil das deutsche Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 0,4% gewachsen ist, Däffner. Das würdest du wahrscheinlich als große Blüte sehen. Ich würde sagen, das ist eher eine Scheinblüte. Wir hatten mildes Wetter im Winter und wir haben die Baukonjunktur, die faulen Ausreden. Haben wir, alleine wenn du den Bau abziehst, wäre Deutschland
stagniert. Ja, und die Konsumer, wenn du den Bau abziehst, ja, und die Konsumer Verbraucher und die Ehen, was ziehe ich denn noch alles ab, damit ich auf eine Liga... So sind halt die Pessimisten, die müssen sich dann immer wieder schlecht rechnen. Also, Fakt ist, die Wirtschaft ist um 0,4% gewachsen, die deutsche Wirtschaft ist wieder auf dem Wachstumspfad. Ja, viele hatten das in den letzten Wochen vielleicht dann erwartet, aber länger vorher nicht. Und Kollege Schäpitz, er wettet ja immer noch auf eine Rezession. Das böse R-Wort. Also, die Chancen, diese Wette zu gewinnen, wie bei vielen anderen Wetten, sind schlecht.
Ist ja nicht so gewiss. Im zweiten Quartal wird es höchst.
Ich habe schon wieder einen Weltuntergang.
Kommt dann die Stagnation.
Und dann kommt der Weltuntergang. Oh Gott, Mann.
Die Industriekonjunktur, die Auftragseingänge, 4% gefallen, lieber Däffner. Und das kann kein wirkliches großes Quartal im zweiten werden. Also ich gebe die Wette noch nicht voll.
Totgesagte leben länger.
Du hast mal einen kleinen Leben länger.
Und vor allem, wenn sie niedergeschrieben werden vom Schäpitz, dann ist das eine gute Voraussetzung, dass man sehr, sehr alt wird, ja. Und was sagt dir der ING Deutschland Chefvolkswirt Pschesky dazu, der auch bei mir oft in der Börse am Mittag ist und in den Börse am Abendsendungen, dass zu viel Dramatik in Filmen gut ist, aber nicht unbedingt in der Wirtschaftsanalyse. Das würden die gerade veröffentlichten BIP-Daten für das erste Quartal einmal mehr zeigen.
Schön, lieber Däffner. Gut, du hast jetzt mal, ist gut gestartet, aber es wird nicht so bleiben. Das kann ich dir sagen.
Naja, gucken wir mal. Ach so, ansonsten habe ich auch noch was Schönes in der Welt gelesen. Und zwar gab es da die Sonderausgabe zu 70 Jahre Grundgesetz. Und mein Lieblingsthema ist ja in letzter Zeit der Sozialismus in seinem Lauf.
Da wird der Däffner immer rot im Gesicht, muss man sagen.
Sozialistische Röte treibt es mir ins Gesicht.
Er war neulich so etwas kränklich und als das Wort Sozialismus kam, stieg ihm die Röte ins Gesicht und er hyperventilierte. Komm.
Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.
Muss ich noch einmal machen. Ich soll das nicht mehr machen, gab viele Zuschriften. Ja, jetzt mal live, ja.
Aber die Lacher halten sich in Grenzen. Also du solltest es sehen, Däffner.
Die sind ja auch alle aus dem Osten hier. Nein, nein, Gottes Willen. Nein.
Okay, gut.
Nein, es, hab, nein, es haben einige
es,
Menschen.
Er schafft es nicht nur die Taxifahrer gegen sie aufzubringen, sondern das eigene Publikum. Es ist wunderbar.
Nein, der es ist wunderbar. Nein, ich freue mich doch wunderbar. Es haben manche Menschen von weit her den Weg hierher nach Hamburg
über
gefunden.
Über die Zöldengrenze wirst du uns jetzt gleich sagen.
Über die Grenze, hinter dem Horizont geht es weiter.
Gut, aber du wolltest jetzt
aus der Welt zitieren. Ja, und zwar wurde da der Wirtschaftsweise Lars Feld gefragt, was er denn so zu diesen Thesen von Eigentum verpflichtet und diesen ganzen Sozialisierungs- und Vergemeinschaftseigentumsthesen hält. Er sagt zum Beispiel, Privatbesitz ist weit effizienter als Gemeinbesitz. Wir stellen zum Beispiel fest, dass dort, wo natürliche Ressourcen wie Äcker oder Wälder vielen gemeinsam gehören, diese Ressourcen sehr häufig übernutzt werden, dass also beispielsweise Gewässer leer gefischt oder Wälder so stark abgeholzt werden, dass der Boden versteppt. Zum Beispiel eben ein Argument gegen Gemeinschaftsbesitz.
Das gibt's, das heißt Fluch der Allmende. Da muss jetzt wieder der Volkswirt kommen. Ja, ich bin ja diplomiert, ich habe relativ viele Semester studiert. Das waren über 30.
Es hat sich gelohnt,
und dafür hat sogar jemand mal den Nobelpreis bekommen. Elena Ostrom, die hat nämlich überlegt, wie kann man das machen, dass so allgemeine Güter, also wie Luft, wie Wasser, so genutzt werden können, dass sie allen gehören, aber gleichzeitig eben dieses Problem des Überfischens oder Übernutzung der Ressourcenknappheit nicht passieren. Aber auch zum Thema Grundgesetz habe ich auch was Wunderbares. Da gab es eine Statistik, der Kollege Eckert hat das geschrieben, hat mal gefragt, was man seit dem Grundgesetz mit deutschen Anlagen hätte machen können. Also wenn man verschiedene Anlagen gemacht hat.
Also
und das Beste war...
In diesen 70 Jahren?
In den 70 Jahren, seit 1949, vom Mai bis heute. Und der DAX stand damals, wenn man es umrechnet, bei 7,4 Punkten. Heute steht er bei so 12.000. Also er hat sich ver 16.000-facht. Also siehst du, was man mit Aktien machen kann? Das wären 11,8% real gewesen. Also real heißt, wenn man die Inflation abzieht. Also knapp 12% pro Jahr mit dem DAX. Mit Immobilien hätte man real 5,2% machen können. Mit Anleihen knapp 4%. Und Sparbuch 1,8 und immerhin mit Gold auch 1,8. Also du siehst, Gold ist ja auch keine Anlage. Das kann ich jetzt gleich sagen, bevor du wieder sagst, siehst du, Gold läuft ja nicht.
11,8 zu 1,8.
Nein, das ist doch keine
also
Anlage.
Fragen wir mal, was wäre die bessere Alternative?
Ja, aber
ich sag's nochmal, 11,8 zu 1,8. Wer will jetzt alles Gold kaufen unbedingt?
Gold ist doch nur eine...
Versicherung gegen den Weltuntergang.
Genau.
Ja. Däffner, danke. Und wenn dann die Welt untergeht, ja, dann hast du da deinen Keller voller Gold und die Welt geht unter und du hast gar nichts mehr davon von deinem
Art
Gold.
Das ist eine Währung. Wie oft soll ich es dir noch sagen, Däffner? Aber gut. Dann,
ich halte nichts von Gold.
Gut, dann sollen wir zu unseren Rubriken kommen. Wir wollen heute schneller durchgehen.
Genau, wir wollen ja noch Fragen beantworten. Genau. Wir haben wieder Bulle und Bär mitgebracht.
Du fängst an, oder?
Ich fange an.
Mit deinem Bär.
Mit meinem Bär der Woche, ja. Das ist quasi ein vorsorglicher Bär, ne?
Also, ein vorsorglicher?
Ja, manchmal kann man ja auch sozusagen das Schicksal eines Bären abwenden.
Indem man den Bären schon mal nennt.
Immer, genau. Ich bin sozusagen ein Prophet und sagt, wehe, wenn du nicht, dann kriegst du einen Bären. Ja?
Okay, gut.
Du kannst aber jetzt auch sozusagen den Bären nochmal abwenden, weil der... Bär in der Zukunft nicht.
Also, Däffner schafft das so mit so einem Retter. Das ist fast intellektuell. So ein retardierendes Moment noch einzubauen.
Für ein Semester Studium ist das schon ganz schön intellektuell. Ne?
Sehr gut.
Also Däffner ist ja Bär der Gimpel, Woche. Ne? Also, aber genau. Für die Insider hier. Ne? Also wollen wir nicht ausführen. Mein Bär der Woche gilt an den Nichtwähler bei der Europawahl.
Okay.
Am nächsten Sonntag ist Europawahl in Deutschland, ja. Und jetzt, okay, kommt er wieder mit Politik, ist doch ein Wirtschaftspodcast hier, aber ich meine einfach, dass diese Wahl eben nicht nur politisch eine Schicksalswahl ist, sondern eben auch wirtschaftlich eine Schicksalswahl, denn kurzfristig könnten zum Beispiel die Börsen negativ reagieren, wenn Populisten eine zu große Macht bekommen im Europaparlament. Langfristig noch viel schlimmer, da könnte nämlich das Projekt Europa gefährdet sein. Und von diesem Projekt Europa profitiert ja kaum ein Land so stark wie Europa,
wie
Exportnation Deutschland, will ich sagen. Und all das ist eben in Gefahr, wenn die Spalter Europas zu einer großen Kraft werden und die Populisten aller Länder, die vereinigen sich gerade und sie sind vereint im Willen zur Spaltung Europas. Sie sind vereint im Willen zur Rückkehr zum Nationalstaat und werden unterstützt von Kräften, die an dieser Spaltung Europas Vorteile hätten, ob Russland oder China oder Trumps Ex-Stratege Bannon, der gerade auf Tour ist in Europa, um die Rechtspopulisten zu beraten. Er hofft auf ein politisches Erdbeben nach der Europawahl. Das ist sein Ziel. So, also deswegen ist es eine Schicksalswahl. Und wer das gerne möchte, wer sagt, okay, ich will die Spaltung, ich will, dass die Populisten hier stark werden, der soll sie wählen, meinetwegen. Aber er soll sie dann bitte aktiv wählen. Und er soll sie nicht einfach nur dadurch wählen, dass er nicht zur Wahl geht, dass er indirekt sie sozusagen wählt durch seine eigene Faulheit, weil wieder und dann wieder am Tag nach der Wahl aufzuwachen, wie damals beim Brexit sozusagen. Uff. Und so, hupp. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das ist nicht die Entscheidung, die ich wollte. Und nach der Europawahl aufzuwachen und zu sagen, ob das ist nicht das Europa, das ich wollte. Und deswegen heißt es, zur Wahl gehen und sich entscheiden. Da gibt es viele Ausreden. Oh, ich bin verplant. Wir wissen, es gibt eine Briefwahl. Da kann man noch wenige Tage vorher sein Kreuzchen machen. Wer unbedingt protestieren will, der kann meinetwegen eine Protestpartei wählen. Wer keine Partei findet, na, der macht einfach den Wahlomat. Und da kann man dann ungefähr herausfiltern, was zu einem passt. Man findet nie die 100%ige Partei.
Hast du das gemacht, den Wahlomat?
Ich habe ihn gemacht, ja.
Und, was ist rausgekommen?
Ich war ehrlich gesagt erschreckt, ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Hast du eine Spaltung?
Ja.
Nein, ich hoffe mal nicht.
Nein, bei mir kam echt die SPD. Auf Platz 1, ja.
Da bist du der Sozialist.
Und das bei mir,
also ich hab's ja heute nach der Fahrt. Ich hab ja den Wahlomat.
Aber ich kann dich beruhigen, ja? Ich werde nicht die SPD wählen. So viel kann ich sagen. Ich sage nicht, was ich wähle, aber ich wähle nicht die SPD, eine Kühnert-Partei, die offen den Sozialismus propagiert. Die ist für mich wirklich unwählbar.
Aber ich habe hier die Wahlomat auch gemacht. Ja? Wenn du hier das siehst, das Ergebnis, ich habe es ausgedruckt, dann siehst du, der Chapitz ist kein Sozialist.
Willst du es verraten? Soll ich das tun?
Ich bin so als Konservativer sage, ist CDU, CSU ganz oben mit 66, dann kommt die FDP mit 65
jetzt nicht alle nennen.
Und die SPD nur Platz 3 mit 62.
Bei mir sind andere auch noch mit drauf natürlich, ja. aber wie gesagt, mehr sage ich jetzt
was
nicht.
Was hast du bei links? Ja. Ich habe bei Linke nur 49.
Da habe ich ein bisschen mehr, aber das ist ja. Aber du hast ja mehr bei der AfD.
Also, ich habe 44,
das ist wenig. Da habe ich viel weniger. Ja.
Okay, gut.
Also,
raus
aber
zur Wahl.
Man muss sagen, okay, die Wahlomat-Fragen, die sind ja nur auf einige spezielle Gebiete beschränkt. Und man muss auch sagen, europapolitisch gibt es da Parteien, die da vieles richtig machen, sicherlich. Und deswegen sind sie durchaus wählbar. Aber die eigene Entscheidung muss man jetzt dann nicht direkt nur vom Wahlomat.
Ich wollte sagen, genau. Bär der Woche, um es nochmal, für den, der nicht hingeht,
der sich nicht aufraffen kann. Und das ist ein Wahlrecht, das sozusagen erstritten wurde, von vielen erkämpft wurde mit Blut, Schweiß und Tränen. Und deswegen sollte man dieses Recht wahrnehmen.
Gut, jetzt kommt mir mein Bär so ein bisschen klein vor.
Ja,
nach so einem großen Bär, den der Defne hier gemacht hat.
Aber so ist das Leben.
Ja.
Das sind die großen und die kleinen Dinge, die wir hier auch im Podcast immer wieder besprechen.
Ja. Mein Dinge Bär der Woche ist aus dem Leben gegriffen. Ja.
Meine auch.
Dann auch?
Ja, Wahl gehört auch zum Leben.
Aber schon etwas größer aufregend. Bei mir geht es darum, mein Bär der Woche kriegt die mangelnde Infrastruktur bei Fahrrädern, weil ich nämlich versucht habe, mein Fahrrad zur Reparatur zu bringen. Und wir sind eine Fahrradfamilie, wir haben alle ein Fahrrad und bei Wind und Wetter wird auf zwei Rädern durch Berlin gegurkt und da kennen wir nichts und wir haben auch kein Auto. Und dann habe ich letztens, und wenn man das transportieren muss, muss man natürlich irgendwie alles draufpacken und letztens war ja Kindergeburtstag, ich berichtete. Und dann habe ich da Cola Fanta, was die Kinder so kriegen, wenn sie Kindergeburtstag ist, um bei guter Laune zu bleiben. Und dann ist der Kasten halt voll in mein Hinterrad reingekracht und da waren die Speichen draußen. Und dann wollte ich mein Fahrrad zur Reparatur bringen und da habe ich einen Termin bekommen, der 2 Monate wegliegt. 2 Monate. Und habe ich gedacht, so, kann ich vielleicht einen anderen Fahrradmenschen finden? Habe ich nochmal dort und dort. Das Kürzeste, was ich gefunden habe, ist 1 Monat. Und dann habe ich mir gedacht, was ist mit diesem Fahrradmarkt los? Und dann habe ich die Statistiken mal bemüht und habe mir das angeguckt. Und dann stellt man halt fest, dass der Fahrradmarkt ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Er ist nämlich im letzten Jahr, jetzt komme ich wieder mit meinem Poserwissen, im letzten Jahr sind 4,2 Millionen Fahrräder verkauft worden. Das sind knapp 10% mehr als im Vorjahr. Und weißt du, warum das auch so, woran das auch liegt? Am Dienstfahrradleasing. Wusstest du, dass es ein Gesetz gibt, dass man ein Dienstfahrrad jetzt haben kann und das dann steuerlich geltend machen kann? Und deswegen haben jetzt immer mehr.
Bei Axel Springer wird das auch unterstützt. Vorbildliche Arbeit.
Ja, siehst du, also das ist ein Punkt. Deswegen ist es ein Wachstumsmarkt. Nur das Problem ist.
Vor allem, wenn man ein E-Bike kauft, dann rentiert es sich ja richtig.
Ja, die E-Bikes sind übrigens 23%. 23% der neu gekauften Fahrräder sind E-Bikes, das kann ich dir auch hier sagen. Und das Problem ist nur, wie bei E-Autos ist es so, dass du halt die Infrastruktur nicht hast. Du hast halt keine Schnellladesäulen bei Autos. Und so ist es eben beim Fahrrad jetzt auch, dass man A, zu wenig Radwege hat und B, zu wenig Fahrradreparatur. Und deswegen ist mein Bär der Woche die Fahrrad. Reparatur. Und es gibt zu wenig Fachkräfte, habe ich mir erzählt. Das sind ja die Typen, die haben auch alle haben so ein Piercing, so ein Stretch-Piercing im Ohr drin. Ich weiß nicht, welche Fahrradmenschen. Das sind immer coole Typen. Ich habe noch nie eine Frau gesehen in so einem Fahrradreparaturshop.
Ist ja auch und eine anstrengende Arbeit.
Und die sind alle cool und haben
so einen. Einmal ein Fahrradladen, arbeitet eine Frau. Die ist auch
und,
cool.
Ja. Aber ich kann noch, soll ich nach einem Poser-Wissen sagen? Es gibt ja ganz viele Importfahrräder. Ja. Und was meinst du, wo die meisten Importfahrräder herkommen?
Aus Holland?
Nein.
Aus China.
Aus Kambodscha.
Aus Kambodscha.
23% der Fahrräder kommen aus Kambodscha.
Wahnsinn.
Habe ich hier so eine wunderbare Statistik. Das ist wunderbar. Also du siehst,
Kambodscha.
Ja, für die nächste Party, wenn du erzählst, wo kommen die meisten Importfahrräder her?
Damit kannst du richtig die Frauen beeindrucken, glaube ich.
Kambodscha.
Ja. Das ist gut. Ja, das ist gut.
Fürs Poser-Wissen bin ich hier zuständig. Klar, genau. So. Gut, das ist also mein Bär der Woche. Also ich finde das wirklich frustrierend, dass man da keinen...
Ich habe dir aber meine Fahrradwerkstatt empfohlen. Und,
die machen aber keine Hollandräder. Das ist das Problem.
Ich habe halt Spezialfahrrädern.
Ja, übrigens 3% der deutschen Fahrräder sind Hollandräder.
Echt?
Nur 3.
Nur 3%.
Ja,
auch das ist eine Minderheit.
Ja, weiß ich. Aber ich fahre das mit Würde.
Und vor allem, ihr kennt sicher das Foto hier aus unserem Trailer, ne?
Ja.
Mit seinem gelben.
Wieso hast du da
deinen gelben Fahrradhelm heute nicht mitgebracht?
Aber das ist genau
kein
das
Mensch
Fahrrad,
erkennt
was, man, was man im Trailer sieht. Das ist genau dieses Fahrrad. Genau
wenn
das
wir
ist
uns immer
Ding.
Freitags zur Vorbesprechung treffen, in unserem sozusagen Kantinenrestaurant bei Weltfernsehen da, dann trägt er immer seinen Fahrradhelm und sagt, hallo, kannst du meinen Fahrradhelm abnehmen?
Das ist peinlich.
Das ist peinlich, ja. Es ist peinlich. So, wir haben, ich habe auch noch einen Bullen der Achso, Woche.
Ja. Wie ein Bullen, das war mein Bär.
Naja, aber ich habe jetzt noch einen Bullen.
Ja, dann komm mal mit deinem Bullen um die Ecke.
Wollte ich jetzt, getreu der Devise, sei immer du selbst.
Sei immer du selbst.
Nur wenn du ein Einhorn sein kannst, dann sei ein Einhorn. Habe ich mal auf so einem Kissen gelesen, ja.
So ein rosa Kissen.
Da braucht es
Publikum und da wird der Defner jetzt zum Intellektuellen. Du willst mir meine Rolle streitig machen.
Ein Einhorn, das hast du doch angesagt.
Das kannst du vergessen.
Auch bei Kommunalpolitikern in Baden-Württemberg, die lassen sich da gerne mal Einhorn auf den Körper drauf malen.
Gut,
verstehst du? Bodypainting. Ne? Aber es gibt ja natürlich auch die Einhörner an der Börse. Da wissen wir, das sind Startups, die noch nicht an der Börse sind. Ja. Also nicht an der Börse, eben so Startups, die im vorbörslichen Zeitalter sozusagen eine Bewertung schaffen, die über einer Milliarde Dollar liegt. Und dann spricht man von Einhörnern. Die gibt es ja, früher war das ja eine seltene Art. Ne? Wir werden auch gleich nochmal ausführlich darüber diskutieren.
Über das Thema.
Ob über das
nicht
Thema,
alles überbewertet ist.
Das ist eine Frage. Aber ich habe jetzt mal ein Beispiel aus Berlin mitgebracht. Hier aus
was überbewertet ist?
Nein.
Ach, das stimmt, das ist ja dein Bulle, Entschuldigung.
Das ist mein Bulle.
Gut,
ja?
Dann,
ein Einhornbulle sozusagen.
Gut,
ein männliches Einhorn. Ja,
ja bitte.
Ja? Wir haben ein neues Einhorn in unserem kleinen Berliner zu vermelden. Und Sie wissen ja, Berlin, und ihr wisst ja, Berlin ist die Start-up-City und das Mekka, das Eldorado der Unternehmensgründung. Nein, aber jetzt mal ganz Spaß beiseite. Es ist wirklich, es läuft in Berlin und es gibt ein neues Einhorn. Und zwar ist das Get Your Guide. Die haben gerade eine neue Finanzierungsrunde gemacht in Höhe von 484 Millionen US-Dollar einfach mal so auf einen Schlag eingesammelt. Hauptinvestoren sind der japanische Konzern Softbank und Singapurs Staatsfonds Temasek. Und Get Your Guide dürfte damit ist eben nicht hundertprozentig sicher jetzt ein Einhorn sein. Also eben dieses Unternehmen, das mehr als eine Milliarde Dollar wert ist. Und was machen die Jungs von Get Your Guide? Sie vermitteln geführte Touren oder Tickets für Museen oder andere Sehenswürdigkeiten.
Das ist eine Milliarde wert.
Ja? Die sind in 150 Ländern aktiv.
Skalierbar.
Ja. Mach dich ruhig lustig.
Nein.
Er versteht immer so frühe Geschäftsmodelle nicht, muss man sagen. Ne? Ja. Und dann er vergibt immer seine Bullen gerne an Amazon oder sowas. Ja, so etablierte Modelle, ja, wo dann auch Warren Buffett einsteigt, wenn es mal ganz groß geworden ist und so weiter, ja.
Ich habe es vor Warren Buffett, war das bei
Wahnsinn.
Mir ein Bulle.
Ja. Boah.
Also besser als Warren Buffett, ist aber ehrlich.
Besser als ein 80-Jähriger, der sozusagen Technologietrends verpennt hat. Toll.
Ja.
Aber nein, aber Get Your Guide, muss ich sagen, ich finde es eine spannende Geschichte.
Unbedingt.
Und ich habe den Unternehmensgründer Johannes Reck, der hat es zusammen mit einem Kommilitonen, Tao Toao heißt der, gegründet, vor 10 Jahren ungefähr. Und die sind beim Reisen auf die Idee gekommen. Also Reisen bildet, Reisen schafft auch neue Investmentideen, kann man immer nur empfehlen. Die waren in
Ganz
China
neue
unterwegs.
Idee, oder?
Ja,
ist eine neue Idee.
Ja, ist eine neue Idee.
Das Reisen bildet.
Das Reisen bildet, nein, aber dass man. Das Reisen bildet ist eine Idee. Aber
die eine Milliarde wert ist. Das finde ich gut.
Ja.
Mach weiter.
Es ist immer Quatsch, immer dazwischen. Die neue Idee ist eben...
Du musst den Schweigefuchs mal hochhalten.
Ja, genau. Die neue Idee war, dass sie darauf kamen, dass man eben Guides erstmal, also Fremdenführer vermitteln kann über eine Plattform, weil man solche eben nicht so leicht findet und weil das ein Business ist, das eben so in der digitalen Welt noch nicht gab. Und deswegen sind sie da halt der absolute First Mover gewesen und haben als erstes dieses Thema entdeckt. Und das war eben ein Bereich, der vorher noch nicht beackert wurde, der kaum eben digital stattfand. Und sie haben eben diesen First-Mover-Effekt genutzt und haben dieses Thema weltweit ausgerollt. Sie haben mittlerweile 500 Mitarbeiter schon.
Das sind menschliche Guides.
In Berlin.
Nicht. Nein, ich frage noch, sind das so digitale,
nein,
dass du so Kopfhörer aufsetzt?
Nein, es ist alles mögliche. Also sie vermitteln mittlerweile eben alles, vor allem Touren, geführte Touren, also nicht nur den einzelnen Guide, sondern da gibt es sicher dann alles, was möglich ist, Museumstouren, Museumstickets, aber im Prinzip diese Erlebnisse, die man bei einer Reise dann nochmal sucht, vor Ort in der Regel, wenn du buchst ja irgendwie vielleicht deinen Urlaub und dann in der Regel ist es ja so, du buchst deinen Pauschalurlaub und dann kommt erstmal der Reiseführer und so weiter und versucht dir alle möglichen Ausflüge und dergleichen verkaufen. Sowas kannst du halt dann auch digital als Individualreisender buchen über Get Your Guide in 150 Ländern. Die bauen kräftig aus. Von 500 auf 800 Mitarbeiter wollen sie aufrüsten. Und sie haben auch keine Angst vor der großen Konkurrenz, weil auch die großen Airbnb, Booking und so weiter versuchen jetzt in den Markt reinzugehen. Aber sie sagen halt, sie waren immer die Ersten und sind immer 2 Schritte voraus. Das schafft man nur, heißt es hier im Interview von Johannes Reck, wenn man fokussiert ist. Ich glaube auch, die Leute wollen nicht alles in einer App buchen. Die wollen in eine App buchen, die richtig gut ist. Und deswegen muss ich sagen, ich habe ihn, wie gesagt, mal bei einer Podiumsdiskussion selbst interviewt. Ein sehr smarter, sehr wirklich fokussierter junger Mann. Er wollte eigentlich Hirnforscher werden und ist dann eben auf Umwege hier zum Gründer geworden. Und das sind die guten Vorbilder. Interessant ist auch, was sie über sozusagen das Kapital einsammeln gesagt haben. Sie haben gesagt, sie haben es gar nicht in Europa erstmal probiert, sondern nur in den USA und in Asien auf Tour gewesen, um große Investoren zu finden, weil man sozusagen so große Summen hierzulande nicht findet, weil hier vieles in der Politik eben auch falsch läuft, weil gerade auch so Venture Capital Fonds und so weiter einfach nicht richtig gefördert wird, sondern eher ausgebremst wird durch viele Regularien, zum Beispiel bei den Versicherern, die da gar nicht investieren dürfen. Und deswegen wandert natürlich sozusagen auch ein Teil dieses Unternehmens wieder eben weg von Europa und das ist das Problem, an dem man dann arbeiten muss, dass auch Venture Capital hierzulande gefördert wird und dass dann auch sozusagen das Eigentum dieser Unternehmen dann auch hierzulande bleibt und die hier auch wachsen können. Aber schon mal eine gute Sache, dass solche Startups in Berlin einfach immer mehr entstehen und am Wachsen sind und sicherlich auch in Hamburg und in anderen Städten dieser Republik. Mein Bulle der Woche auf jeden Fall für Get Your Guide.
Aber ich finde es gut, wenn so viel Geld aus Japan nach Berlin fließt und das dann da verzockt wird, gute Partys.
Es wird nicht verzockt.
Aber ehrlich,
hallo,
du
500
willst mir erzählen,
jetzt kommt er wieder mit seinen Trollen von verzockt.
Weißt du, wo du
verzockt
denkst?
Wird in Österreich.
Das erinnert mich sehr. Das erinnert mich so ein bisschen an Pets.com. Die haben damals Hundefutter verkauft. Auch tolles Geschäftsmodell, lief auch gut. Und Hunde gibt es auch viel in der Welt. Und da war auch, wenn du den besten Internetauftritt hast, bist du der Beste. Das hätten die dir auch gesagt, so wie der Kollege. Also ich gesagt, ist doch nicht 1 Milliarde wert. Wo sind denn die Markteintrittsbarrieren? Wo ist die denn? Da kann doch jeder irgendwie einen Guide hinstellen. Guck doch mal in Berlin, wie viele Guides da gibt.
Fast gehst du
in den Mauerpark.
Nein, es geht doch.
Da fahren Tausende mit irgendeinem Fahrrad rum und sonst.
Nein, nein. Du hast die eine App, die das vermittelt. Und du bist die Anlaufstelle. Und sie entwickeln übrigens auch selbst eigene Touren. Also sie hast natürlich sozusagen die Chance, jetzt auch Eigenmarken zu entwickeln, an denen du natürlich auch mehr Geld verdienst, als wenn du nur sozusagen weitervermarktest.
Wir diskutieren ja dieses Prinzip
und genau, das Prinzip ist der Bull und Bär wird nicht diskutiert. Ja?
Okay,
bloß immer ein Zwischengemeckerer vom Kollegen Chapitz.
Ja, gut.
Ja. Hast du noch was zu sagen?
Ich habe... Du hast ja letzte Woche lustig gemacht. Ich kenne noch eine positive.
Nein, du hast noch einen Bullen oder
Bären. Habe ich auch noch, aber ja, ich habe auch noch eine persönliche Bullengeschichte. Persönlich? Ja, soll ich dir sagen? Du hast ja letzte Woche lustig, despektierlich hat er ja gesagt,
der Chapitz will aus seinem Sohn einen kleinen CEO machen, aus dem kleinen Fritz, ja. Und der kleine Fritz?
Hat die MINT-Schule geschafft?
Hat die MINT-Schule geschafft. Ja, guck mal. Und jetzt demnächst wird das vielleicht besser.
Der CEO.
Wird es auf jeden Fall besser haben als Papa. Das ist mein Ziel, damit er sich nicht immer mit dem Defner hier einmal die Woche rumstreiten muss. Das will ich immer sparen.
Dass er nicht Schreiberling wirkt, sondern lieber Ingenieur.
Ingenieur.
Aber er muss, wie wir von Herrn Dies gelernt haben, nicht jeder muss CEO werden, um glücklich zu werden.
Ja? Nein, aber
wir brauchen auch gute Handwerker in diesem Land, ja? Da verdient man manchmal mehr als ein Studierter. Ja?
Derzeit, das stimmt.
Derzeit, auf jeden Fall. Ja? Ja, Fahrrad. Vielleicht macht er eine Fahrradwerkstatt aus. Wenn er schon aus einer Fahrradfamilie kommt.
Der hat aber nicht so ein großes Ohr, wo man nicht dieses Ding reinmachen kann. Also noch nicht. Vielleicht noch nicht, wird das
aber vielleicht in 10 Jahren gibt es eine ganz andere Mode.
Vielleicht, ja, gut. Aber ich habe jetzt auch noch einen Bullen.
Aber das war der euch als Kunden sozusagen schon mal. Ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Also, und also es ist gute ein sicheres Geschäft.
Geschäft.
Ja, und dann die ganzen, auch das Kalierbar.
So wie sein großer Bruder fährt, hat er auch immer Kundschaft. So, aber jetzt geht es um meinen Bullen der Woche. Beyond Meat. Beyond Meat, das ist ein Hersteller von veganen Burgern.
Ist auch so ein gehyptes Startup, das überhaupt unheimlich viel Geld verbrennt. Und
da geht's um
ich weiß gar nicht, welche Partys die da feiern. Ja?
Aber es gibt wenigstens
vegane Partys. Ja?
Nein, nicht
vegane. Vegane Drogen.
Nein, das ist pflanzenbasiertes Fleisch.
Pflanzenbasierte Drogen.
Das klingt richtig gut. Und das Problem ist, also das Problem, das Gute ist bei Beyond Meat, das ist ein wirklicher Wachstumsmarkt. Das haben auch nur die, weil die haben ungefähr 5 Jahre an einem veganen Burger verarbeitet. 5 Jahre. Der so gut schmeckt, fast so gut schmeckt wie normales Fleisch. Das ist dann, muss man sich vorstellen, das ist so ein kleiner Patty. Mhm. Und der besteht nicht aus Hackfleisch, sondern der besteht aus Erbsenpüree. Und das ist so zusammengebaut, das Erbsenpüree, dass wenn du da reinbeißt, dass die Konsistenz ist wie ein richtiger Burger. Und dann haben sie noch dazu Raucharoma reingepackt, damit das dann auch wie Fleisch schmeckt. Mhm. Und für die Blutoptik gibt's rote Betesaft. Also wenn du das Ding brätst, diesen Patty, und so ein bisschen drauf drückst, dann wird's auch rot raus. Das ist wie richtig normales Fleisch. Und wenn du das isst, hast du wirklich das Gefühl, dass du richtiges Fleisch isst. Und
Du hast es probiert, ja?
Ich habe es probiert. Und es ist wunderbar. Also es ist jetzt, wenn du das weißt, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen was gemacht. Aber wenn du es nicht wüsstest, einen Blindtest machen würdest, dann würde ich, glaube ich, das nicht.
Aber der echte Veganer ekelt sich doch vor.
Der echte Veganer, wir waren dann auch bei einer Burgerkette und die haben dann auch erzählt, ja, es gäbe Veganer, die sagen, das wäre mir zu krass, das wollen die gar nicht.
Na, siehst du?
Aber warum das wirklich ein Wachstumsmarkt ist im Gegensatz zu deinen Guides, ist, weil halt in der neuen Welt viele Menschen Fleisch essen mit immer schlechterem Gewissen, weil sie wissen Klimawandel, weil sie wissen schlechte Tierhaltung. Und dann kommt halt so Beyond Meat mit ihrem Burger und dann sagen die Leute, hey, das würde ich mal ausprobieren. Und wenn das dann eben so weit rankommt, dann ist das
eine gute Sache. Aber vielleicht ist einfach nur ein Gag.
Mit 90% weniger Treibhausgasen, als wenn du einen normalen Burger machst. Und der Markt könnte auf 60% steigen, der fleischlose Markt. Und das ist schon, also wenn du jetzt den Fleischmarkt hast und den Fleischlosen, auf 60% könnte er bis auf 2040 ansteigen. Und die Patties gibt es bisher nur bei Metro für ungefähr 2,20 Euro. Muss man gleich einen 40er-Pack kaufen.
Im Großeinkauf.
Im Großmarkt.
Und demnächst, was kostet das dann in der Burgerbude?
Demnächst gibt es bei, das ist das Problem, dass bei der Burger, der fleischlose Burger kostet mehr als der normale Burger. Also wenn du zum Burgermann gehst, hast du ungefähr so 11 Euro kostet. Das ist schon relativ teuer, während der normale nur so 7 bis 8 Euro kostet, wenn man jetzt nicht zu McDonald's geht. Und du kannst nicht zu McDonald's, weil die Patties sind relativ klein und deswegen sind das dann auch andere Burger. Und, aber es ist halt ein absoluter Wachstumsmarkt. Demnächst gibt es bei Lidl für 4,99 zwei Stück und das wird sicher eine große Sache. Und es ist der erfolgreichste Börsengang dieses Jahres, Beyond Meat. Die sind mit $25 an die Börse gegangen und sind jetzt über $90 wert. Der erfolgreichste Börsengang seit 2008. Und insofern
da glaube ich ja, dass das eine Blase ist. Ich glaube natürlich, dass der Trend
Bulle der Woche. Was ist denn da eine Blase?
Ja, das ist eine Blase. Ich meine, hallo, das kann doch jeder machen. Irgendwie
das kann doch nicht jeder machen.
Da ist ja kein Patentschutz drauf, nix. Du kannst doch jederzeit auch wieder.
Diese komischen Bratlinge, die du sonst beim Bioladen kaufst, die schmecken doch wirklich angemufft und schmecken doch nicht. Aber
ich glaube nicht, dass ein Veganer das gut findet, wenn da Blutersatzstoffe drauf sind.
10%
Weil sonst muss er seinen veganen Freunden doch immer wieder erklären auf der Party. Ich esse gar keinen Burger. Burger. Es sieht nur so aus wie ein Burger.
Aber, ja? Defner,
aber was natürlich gut ist, du kannst demnächst als Veganer oder Vegetarier dann einfach einen Burger und immer sagen, ich esse gar keinen Burger. Sieht nur aus. Ja? Beyond Meat.
Das ist gut. Ja?
Ja. Kannst du einen echten Burger essen.
Defner, ja? Das Schöne ist daran der Geschichte, es wird doch nicht der Veganer adressiert. Es wird der Fleischfresser adressiert, der ein schlechtes Gewissen hat. Und das schlechte Gewissen ist bei ganz vielen Leuten ganz groß und das ist genau der Wachstumsmarkt. Das ist es doch. Darauf kommst du ran. Du willst ja nicht die Veganer damit kriegen.
Aber wenn ich dann ein schlechtes Gewissen habe, dann esse ich gleich richtigen Salat, dass es auch jeder sieht. Ja?
Nein, du verstehst das Geschäftsmodell nicht. Auf jeden Fall Beyond Meat, mein Bulle der Woche.
Und vor allem glaube ich, dass das sowas super leicht zu kopieren ist.
Ist es nicht?
Ich meine, da haben die 5 Jahre
entwickelt. Das ist im Labor, da haben die im Labor gesessen.
Das ist doch eine Geschichte wie Bionade. Da hat auch jeder gesagt, oh wow, toll, die neue Limonade. Und wow, sowas gab es noch nie. Und dann kamen die Großen, haben es schnell nachgemacht. Da kommen bestimmt die Nestles dieser Welt, gucken sich das an.
Die Nestle hat auch einen.
Da kommt der Chemiker dann, baut das auseinander. Da hast du kein Patent, ist ja kein Medikament, wo du irgendwie 10 Jahre Patentschutz hast.
Aber Nestle ist aus Sesam, das schmeckt nicht. Das ist nie aus Soja, das schmeckt nicht.
Die sind ja auch nicht doof. Dann machen wir bessern sie noch ein bisschen nach.
Beyond Meat.
Und ruckzuck machst du ein bisschen Werbung. Und
außerdem Beyond Meat klingt auch viel besser als jenseits des Fleisches.
Ja.
Klingt auch viel besser als fleischlos oder Fleischersatz oder vegan oder was auch immer.
Aber die mussten immer noch Meat reinschreiben. Da sind wir im Prinzip ja schon bei unserem Thema. Ne?
Ja? Ja?
Wir wollen ja über die Einhörner sprechen. Ja. Und,
ja,
und über die vielen Börsengänge, also Beyond Meat, vor kurzem an die Börse gegangen.
Ja, ist Anfang Mai war das. Wie gesagt, $25. Und das ist einer der erfolgreichen Börsengänge, während deine komischen Tech-Buden, die du hier irgendwie hochleben lässt, die werden ihr böses Ende erwarten. Weil nämlich, ihr nämlich gerade einen irrationalen Überschwang erleben, lieber Defner, im Silicon
von
Valley.
Ihm, hat er nicht erfunden, ist
Nein.
von Alan Greenspan.
Genau, 1996.
Im Dezember. Ja? So, ein gutes Beispiel dafür, ja, weil... Denn jeder, der damals auf Alan Greenspan gehört hat, der hat
drei Jahre Börsenrallye verpasst.
Der hat drei Jahre die allergrößte Börsenrallye der Geschichte verpasst und hätte in dieser Zeit reich werden, richtig reich werden können.
Und wieder arm.
Ja? Wieder arm. Er hätte aber auch verkaufen können. Oder er hätte seine Amazon-Aktien behalten können, die damals ungefähr für Spottpreise an den Markt gegangen sind. Aber du darfst weitersprechen.
Ich darf weitersprechen, das ist gut. Also ich würde sagen, wir erleben da gerade eine... Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, wo irgendein Unternehmen...
Beyond Meat, ja.
Nein, nicht Beyond Meat, das war dein Fremdenverkehrsführer für 1 Milliarde, was mich so ein bisschen, wie gesagt, an Pets.com erinnert.
In 150 Ländern.
Und da kommen wir auch, was treibt diesen neuen Überschwang, den ich da sehe? Und zwar ist es halt so eine Art Big Data, künstliche Intelligenz und die Idee, dass wir eine Plattform schaffen, das hast du ja auch gesagt. Und diese Plattform ist so groß, da machen alle mit und haben nur eine Plattform. Also jeder, der in Urlaub fährt, hat ja nur diese eine Plattform, die der Dietmar hier anspricht. Und dann werden die Monopolgewinne damit machen. Das ist die Idee, die da gemacht wird. Und die Idee, wie das zustande kommen soll, man nimmt ganz viel Geld in die Hand und versucht auf Teufel komm raus, Kunden zu gewinnen, um diese Plattform auch wirklich zu schaffen. Weil du weißt, wenn du der Erste bist, der die Plattform hat, dann
soweit
bist du derjenige.
Ja.
Und das nennt sich dann Blitzscaling. Das Problem nur an der Geschichte ist, zwei Sachen. Nicht jede Plattform heißt auch margenstarkes Geschäft. Wenn du Amazon bist, dann hast du eine Plattform und dann kannst du irgendwann Gewinne damit machen. Wenn du aber beispielsweise Uber bist, dann hast du zwar auch deine Plattform, aber dann hast du in jedem, das ist nicht so, dass du einen Server hast und die ganze Welt kann dann auf dem einen Server wie bei Google irgendwie surfen und du hast keine weiteren Kosten, wenn der Defner dazukommt. Bei Uber ist es ja so, da brauchst du wieder jemanden, der das Auto fährt, du musst das Auto haben, du musst irgendwas, wenn du selbstfahrende Autos hast. Und deswegen ist allein eine Plattform zu haben noch keine Garantie dafür, dass du auch wirklich damit mal Monopolgewinne machen kannst. Das siehst du ja bei Uber. Und das ist halt die eine Sache, die problematisch ist, dass selbst wenn du eine Plattform hast, das nicht die Gewähr dafür ist, dass du dann auch wirklich dann das Gewinnen machst. Und das Zweite, und das interessiert die Leute aber, die das Geld da eingeben, wir erleben gerade durch das ganze billige Geld der Notenbank, ist halt zu viel Geld da. Und
natürlich,
du hast ja auch gesagt, wer kommt.
Die Notenbank, Schuld,
genau.
Ja.
Da hast du halt diese Softbanks dieser Welt, diese Temasek dieser Welt, also die Softbank ist ja ein privates Unternehmen, so ein Venture Capital Firma und wir haben Temasek, das ist ein Staatsfonds, die haben halt ganz viel Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld und dann investieren die halt in diese Einhörner. Und das Problem, was wir derzeit erleben, ist, dass relativ wenige Einhörner an die Börse kommen. Wir hatten jetzt ein paar wie Uber, wie Lyft, aber relativ viele bleiben relativ lange in diesem Graubereich vor der Börse. Und wenn ich einmal investiert habe in so ein Einhorn,
dann mache ich noch eine Finanzierungsrunde und noch eine Finanzierungsrunde und noch eine Finanzierungsrunde. Und jede Finanzierungsrunde muss ich ja auch mir selbst sagen, ist das Unternehmen mehr wert geworden. Und deswegen pumpt sich da eine wahnsinnige Blase auf, die da gerade entsteht. Und da es keinen öffentlichen Markt gibt und keine Hedgefonds, die mal sagen, ich spekuliere mal dagegen, hast du halt das Problem, dass da einfach irgendwelche irrealen Bewertungen sind, wie bei deinem Get, wie hieß es, wie auch immer. Und dann hast du halt 1 Milliarde Bewertung und keiner kann überprüfen, ist es denn wirklich so viel wert? Und jetzt hatten wir das ja das Beispiel Uber, da haben wir ja gesehen, dann ist Uber an die Börse gegangen und dann wurde mal ebenso von 100 Milliarden, was sie einstmals wert war, als die letzte Finanzierungsrunde war, ist es dann auf 80 Milliarden beim Börsengang gekommen und jetzt mittlerweile ist Uber nicht mal mehr 70 Milliarden wert. Und du siehst, da ist eine wahnsinnige Überbewertung bei
eine
diesen Blasen. Eine Überbewertung, ja. Ganz genau, das ist es.
Ja.
Okay. Und deswegen würde ich sagen, lieber Defner, es ist
was
einfach
wolltest
eine
du jetzt sagen?
Es ist eine wahnsinnige Übertreibungsblase.
Bei
diesen
Beyond
ganzen,
Meat?
Bei diesen,
bei,
nein, nicht bei Beyond
bei
Meat.
Bei allen anderen, bis auf Beyond Meat.
Ganz natürlich, genau. Klar. Also bei den ganzen bei Einhörnern, die wo einfach wahnsinnig Geld reinfließt und jeder denkt, das wäre die neue Plattform.
Ja,
und
okay,
jeder,
das kann ich mal. Also zunächst mal, der Kollege Chapitz ist zyklisch. Wenn was steigt wie Beyond Meat, dann findet er es immer ganz toll. Ja. Hängt das Fähnchen in den Wind und wenn was fällt wie Uber, dann...
Ich finde, wenn ein Geschäftsmodell dahinter ist, und das ist ein Geschäftsmodell in meinen Augen, also, dann finde ich es gut.
Ich fange mal mit Uber an. Ja. Also okay. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Uber-Fan, würde immer noch lieber Tesla kaufen, aber das ist ein anderes Thema.
Heute unter 200.
Heute unter 200. Ganz günstig zu haben.
Ja, günstig zu haben. 50%.
Vielleicht sagt man irgendwann, damals in Hamburg war die Tesla-Aktie bei 200 Dollar zu haben.
Hätte ich sie mal da verkauft.
Hätte ich damals zugegriffen. Ja. Aber ist jetzt nicht unser Thema heute. Ne? Wir haben bloß immer so ein Running Gag für alle, die uns noch nicht kennen, dass wir quasi Tesla irgendwie immer mit erwähnen. Aber Uber ist natürlich, hat wirklich Pech gehabt mit seinem Börsengang.
Pech
muss man einfach, nein, das war Pech. Das ich meine, die Pech. Kam gerade, als Trump hier den Handelskrieg mit China eskaliert hat, angefangen hat zu eskalieren, jetzt geht es immer weiter und deswegen leidet die Aktie darunter. Sie hat sich wieder versucht, ein bisschen zu berappeln zwischenzeitlich.
Du meinst, da fahren die Leute weniger Auto? Deshalb.
Nein.
Oder es nutzen geht den auf, Fahrdienst weniger?
Nein, es geht nicht um den Fahrdienst, es geht um die Aktie erstmal, weil du ja argumentierst, hast, ja, dass die Aktie abgestürzt ist, was sozusagen ein sicheres Indiz
aber
dafür wäre.
Aber jetzt red ich mal. Die Wall Street ist rar Rekord
ja,
und Uber ist abgestürzt. Ich meine, da siehst du
die
doch
Wall Street ist gerade nicht, die ist gerade wieder abgeschmiert.
Ja, aber nicht
falls
so
dir das
wie
nicht
Uber.
Entgangen ist,
ja,
nicht so
aber
wie
längst
Uber.
Nicht so wie Uber. Ja,
also. Weil wenn was im Fallen ist, dann gibt es halt erstmal nach. Es waren aber auf jeden Fall börsenschwache Tage, an denen die Uber-Aktie gekommen ist und darunter gelitten hat. Danach hat sie sich wieder berappelt bis auf 41 hoch. Und wie gesagt, das Börsenumfeld ist schwierig momentan, weil Trump wieder rumzündelt. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass es schon immer so war, dass Startups sozusagen lange Zeit defizitär waren, weil das ist eben ein Startup. Es ist ein Geschäftsmodell, das sozusagen erst sozusagen startet. Und ich finde das heutzutage absolut sinnvoll, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie eine besondere Geschäftsidee entwickelt, die es so noch nicht gibt. Uber waren die Ersten in ihrem Bereich. Get Your Guide waren die Ersten in ihrem Bereich. Und dass man dann sagt, eben Blitzscaling, wir rollen das jetzt ganz, ganz schnell aus, wenn wir an diese Geschichte glauben. Und wenn man dann Investoren hat, die mitziehen, wunderbar. Warum soll man das nicht machen? Und da ist es doch großartig, zum Beispiel hier Kollege Reck von Get Your Guide hat auch gesagt, es ist großartig, einen Investor wie Softbank zu haben, weil jetzt können wir einfach wirklich noch in Ruhe mehrere Jahre unser Geschäftsmodell nicht Party machen. Party machen war im Jahr 2000. Party machen ist bei den Cannabis-Aktien, ja. Ich weiß nicht, was die da nehmen. Nein, es ist nicht bei diesen Geschäftsmodellen. Da wird hart gearbeitet. Da wird nicht Party gemacht. Das ist ein totaler Blödsinn. Nein, da macht keiner Party.
Ich war
da wird
bei
jeden
der
Tag
hart. Online Marketing Rockstars bei der Messe. OMR ja, hieß das. Ich weiß nicht, wer da war in Hamburg.
Das
ich gesehen
erzählen,
da haben die Leute in Red Bull gebadet. Oh. Da liefen die Leute rum. Und ich war der Einzige mit Krawatte, muss man sagen. Da habe ich mich an einen Stand gesetzt und wollte noch meinen Text zu Ende schreiben. Da kam eine Frau zu mir und sagte, was sitzen Sie denn hier? Ich sage, ich bin der Einzige mit Krawatte hier. Nee, solche Leute mit Krawatte wollen wir nicht. Wir wollen hier feiern. So, und da wusste ich, Leute, was soll das denn? Ich meine, das ist diese Messe. Da haben die Leute 400 Euro Eintritt bezahlt
für
irgendwelche schlechten Vorträge. Das ist ein Überschwang. Da geht's, ja, das
was
ist denkst 2000.
Du, wie bei Beyond
da
Meat
so, yeah.
es abging? Ja,
nein.
Hallo, aber
das ist
da
wirklich,
bestimmt,
das ist der Überschwang, ja, okay. von dem ich rede. Und ich habe letztens jemanden getroffen, der erzählte, ja, wir haben im Keller eine Weinbar und es gibt da Wein den ganzen Tag und wer Bock hat, kann auch einen Wodka mittags trinken. Das ist die Stimmung und dafür wird das Geld verwendet.
Das
die Leute haben
Blödsinn.
Wirklich, die Leute liefen da rum, hatten irgendwie so einen Anspruch, sagen, ja, yeah, ich will Spaß haben. Da wird doch nicht hart gearbeitet. Das ist wie 2000, glaub's mir. Gut,
so
aber du wolltest
nicht
weiter erzählen.
Wie gesagt, die Blase, die findet im Cannabis-Bereich, die findet in diesen ganzen gehypten Geschäftsmodellen statt, ja, wo einfach du an die Börse gehst und die Leute reißen dir die Dinge aus der Hand. Vielleicht bei Beyond Meat, ja, die feiern bestimmt auch und bei Uber wird bestimmt nicht gefeiert momentan, nee. Sondern da wird jetzt richtig reingehauen, weil man natürlich weiß, nein, du weißt, du hast einfach gewisses Geld zur Verfügung und irgendwann musst du auch liefern und zu sagen, ich habe ein uniques Geschäftsmodell und ich versuche das jetzt möglichst schnell, möglichst groß zu machen, macht absolut Sinn. Und wenn du, wie gesagt, Investoren, ich muss ja immer wieder wiederholen, weil ständig Kollege zwischenquatscht, dann ist es wunderbar, wenn du da in Ruhe dein Geschäftsmodell groß machen kannst. Und natürlich ist es eine Wette. Natürlich ist es bei Uber eine Wette, aber sie haben einen riesigen Markt vor sich. Sie haben ja nicht nur irgendwie, wollen ja nicht nur den Taximarkt disruptieren, sondern im Prinzip den kompletten Markt der Personenbeförderung, also auch die private Personenbeförderung und nicht nur das, sie wollen Essen ausliefern, sie wollen Fracht ausliefern, sie denken über Krankentransporte nach und all das. Sie wollen im Prinzip Teil dieser Neuerfindung der Mobilität sein und wenn du da ganz vorne mitschwimmen willst, dann musst du halt richtig Geld in die Hand nehmen, klotzen, nicht kleckern, heißt die Devise, weil im Internet letztendlich es darum geht, natürlich hast du dann einen Vorteil, wenn du die führende App bist, wenn Leute, die international reisen, die gucken erstmal auf die Uber-App. Ich habe mich letzte Woche mit einem Taxifahrer in Berlin echt sehr angelegt, weil der so einen Brass auf dem Uber-Fahrer hatte, der vor ihm wieder ausgeparkt ist und dem einer auf die Schnauze hauen wollte. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Wo kommt der dieser Hass her? Ihr müsst damit rechnen, dass ihr disruptiert wird. Jede andere Branche wird auch disruptiert. Unsere Medienbranche wird auch disruptiert. Da fragt uns auch keiner, ob wir gerne hätten, dass die Werbeanzeigen von der Welt jetzt alle zu Google wandern oder was auch immer oder dass immer weniger Leute Fernsehen gucken bei Weltfernsehen und lieber YouTube-Channels gucken.
Und lieber Podcast
wir müssen auch damit leben und damit umgehen. Ja? Und so muss auch der Taxifahrer damit umgehen. So. Und Uber hat eine Chance, dass sie vielleicht eins der größten Mobilitätsdienstleister werden und überall diese App installiert ist. Und dann gehst du natürlich immer als erstes zu Uber und guckst mal, was gibt's da? Gibt es da einen Tretroller, gibt es da ein Fahrrad? Wenn ich jetzt, gibt es zum Beispiel Jump hier, diese Bikes in Berlin auch, ja. Ich habe noch nie ein Fahrrad, ein Leihfahrer an mir geholt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Uber-App auf dem Handy habe, dann würde ich es natürlich über Uber machen und nicht irgendwie mir wieder Mobike oder was auch immer da so rumkrebst und rumliegt dann nehmen, weil ich die App nun mal schon habe. Und so ist es doch bei Amazon auch.
Amazon.
Wenn man irgendwo mal angemeldet ist und bei allen, ja, Amazon. Und dieses gleiche Gerede, ne, was vom Chapitz hier angestimmt wird, das gab es doch die ganzen Jahre über, seit 96, 97 bei Amazon. Ja, die machen ja nur Verluste, die verbrennen ja nur Geld. Ja, und in dieser ganzen Zeit haben Investoren es verpasst, hier zu investieren, ein Warren Buffett. Und jetzt, wo das Unternehmen ein Billionen-Dollar-Unternehmen geworden ist, ja, da reiben sich alle die Augen und sagen, hätten wir das gewusst, jetzt müssen wir aber mal regulieren.
Aber jetzt muss ich mal wieder ein paar Zahlen einbringen.
Jetzt kommen die Zahlen
für
Whisky-Bestände im Keller und so.
Nein, aber Steffe, du musst doch vorgesehen.
30% aller IPOs haben 500 Liter Whisky im Keller.
Es wird immer Amazon genannt. Und weißt du, wie viel Amazon, die haben in den ersten 5 Jahren Minus gemacht, das stimmt. Die haben aber in den ersten 5 Jahren insgesamt 3 Milliarden Miese gemacht. 3. Und weißt du, wie viel Uber in einem Quartal Miese macht? 1 Milliarde. Also die machen das, was Amazon in 5 Jahren gemacht hat, machen die in 2 Quartalen mal eben. Und da ist ein Riesenunterschied. Und bis 2021 werden die kumulierten Verluste von Uber bis auf 21 Milliarden steigen. 21 Milliarden. Und keiner, kein Analyst, und wenn du die Studie durchliest, kein Mensch weiß, wann die jemals Gewinne damit machen. Weil du kannst nicht mit diesen Fahrern, wenn du deine Fahrer nicht irgendwie wirklich ganz, ganz knapp halten willst, kannst du mit diesem Geschäftsmodell kein wirkliches Geld machen. Das kannst du nicht sagen, selbstfahrende Autos, aber da gibt es natürlich auch Konkurrenz, die kommen wird. Und wenn du dir mal anguckst, diese Studie, die haben dann gesagt, wir wollen 6 Billionen Markt für Transportdienstleistungen. Da sagen die einfach, wir gucken mal, was in 175 Ländern für Transportdienstleistungen sind und sagen einfach, das ist unser Markt. Markt. Oder bei diesem neuen Sparte Eat sagen sie, ja, die Leute gehen für ungefähr 1,2 Billionen essen und das ist auch unser Markt. Das ist völlig absurd, welche Märkte da adressiert werden. Das ist ein anderes Beispiel ist WeWork. Da sagen die, alle Immobilien der Welt sind 200 Billionen wert. Das ist unser adressierbarer Markt. Wie schwachsinnig das ist. WeWork ist ein anderes Beispiel. Die verbrennen Kohle ohne Ende. Die werden nie Gewinne machen. Die sind kein Tech-Unternehmen, das ist einfach ein Immobilienunternehmen. Die mieten von anderen Leuten Immobilien und vermieten sie weiter. Und das Einzige, ja, was sie zusätzlich
Geld,
machen...
Was kostet ein Schreibtisch da irgendwie 300 ja, Euro aber das im Einzige, Monat? Was sie nur dazu ein Schreibtisch, ja?
Und wie viel Verlust machen sie? Sie machen Umsatz 1,8, Verlust 1,9 Milliarden. Was für ein Schwachsinn. Da kann ich mir auch draußen hinstellen, Bananen verschenken, dann mache ich aber wenigstens Umsatz und Verlust ist wenigstens gleich hoch und nicht so. Und das Einzige,
das
was...
Hat er da, ja, WeWork hätte mal damals in Ostdeutschland einzige, machen sollen. Ja,
da hätte man... Jetzt, ja,
das wäre mal ein Geschäftsmodell gewesen.
Aber es ist einfach völlig absurd zu glauben, dass du damit einen Gewinn machen kannst. Das Einzige,
genau,
was sie dazu
alles
machen...
Alles das Gleiche kannst du dir anhören, das gab es alles bei Amazon damals. Genau diese
nein,
Bedenken.
Oh, aber ja, die haben
Umsatz
nicht so hohen
nur
Verlust
Verluste.
Nein, aber die
natürlich
haben
hatten die Verluste.
Aber
und
nicht
zwar
so
nicht nur in den
Verluste.
Ersten fünf Jahren, die haben die ganzen
haben
Jahre danach immer
Jahren
noch Verluste
gemacht.
Nicht nur in den ersten fünf Jahren. Die haben immer wieder Verlustquartale gehabt und immer war das Lamento da.
Das kannst du
und vergessen.
Und Gott
sei Dank, die
das
werden
ist,
sich total verbrennen.
Das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn du WeWork dir anguckst und wenn du siehst, wie absurd das Geschäftsmodell da ist.
Es gibt viele Geschäftsmodelle.
Da wird ein Bierfass reingestellt, das ist der Zusatznutzen, den die da machen. Also ich meine, das ist doch kein Geschäftsmodell. Und die Bude ist mittlerweile 50 bis 60 Milliarden. Und
bei
wer ist dran beteiligt?
Sind
Softbank ist ja, auch mit dran
Softbank
beteiligt.
Ist,
schön. Dann kannst
Softbank
du
war schon immer ein sehr
Kosten
smarter
von
Investor.
Softbank
ist ganz früh im Internet mit dabei gewesen.
Das war unsere Wette,
genau.
Das ist die Wette.
Wir wetten über Softbank. Aber
so
ich meine, es gibt noch viele andere smarte
auf Kosten von
IPOs, Palantirs. Ich dachte, es gibt Whisky bei dir jetzt. Wo muss ich schon mal entscheiden? Also,
nee, Whisky nicht. Das war Wodka.
Es gibt Palantir, die kommen, das ist ein IPO, das höchst spannend ist. Es gibt Airbnb zum Beispiel. Ja, Airbnb, was machen die? Bloß einfach Wohnungen vermitteln. Aber ich meine, die haben es zum Beispiel geschafft. Die sind die führende App. Da gab es auch viele Konkurrenten, die es versucht haben. Aber ich meine, was hast du heute auf deinem Handy? Ich habe jetzt gerade, wir haben gestern mit meiner Freundin geguckt, hier nach Sommerurlaub, was machen wir? Gucken wir? Wir gucken auf Booking.com und wir gucken auf Airbnb. Das sind sozusagen die zwei ersten Anlaufstellen. Und wenn du da fündig wirst, weil es der größte Marktplatz ist, da guckst du nicht nochmal auf Ferienwohnungen.de oder was es immer noch so alles gibt, sondern du guckst doch beim Marktführer, beim größten Marktplatz, the winner takes it all, das ist das Prinzip im Internet und da macht es Sinn, da voll reinzugehen in einer Zeit,
und
Verluste
in der... Zu machen.
Ja, du musst erstmal Verluste machen, ja. Es gibt kein Geschäftsmodell, das irgendwie so vom ersten Tag an Gewinne erwirtschaftet.
Das würde ich,
ja?
Da hast du recht.
Bis auf
aber nicht,
Bananen
aber,
verkaufen, ja.
Wir werden nicht übereinkommen.
Wir sind jetzt gerade an einer Schwelle, wo die ganze Welt digitalisiert wird und jedes Geschäftsmodell disruptiert wird. Davon hat man im Jahr 2000 geträumt. Deswegen war damals viel Fantasie. Aber das Ganze ist ja jetzt real geworden, ja. Die Digitalisierung und, jetzt steht jedes Geschäftsmodell fast in der realen Welt unter Feuer. Und wenn du da eine Nische findest, dann macht es doch Sinn, sozusagen da voll reinzugehen, bevor ein anderer sozusagen dir wieder nacheifert und sagt, okay, gute Idee, wir machen es aber größer. Du hast nur eine Chance, um zu gewinnen, so mit Blitzscaling. Ich finde, das ist eine gute Idee.
Kostet es, was es wolle.
Gut. Was heißt, koste es, was es wolle? Man muss immer wieder dann auf die Finanzen gucken. Ja? Selbst Tesla muss ab und zu mal auf die Finanzbremse treten.
Die machen auch wieder Verluste. Gut, lass uns wetten.
Wir wetten auf Softbank.
Softbank ist ja eine, das Unternehmen, was ganz viel Geld immer in der Welt investiert und was sich selbst die Märkte hoch. Übrigens, vielleicht noch eine Sache. Silicon Valley hat jetzt schon gesagt, wir finden die Börse doof, weil da immer diese Hedgefonds sind, die unsere Kurse nach unten klimmen. Die wollen jetzt eine eigene Börse gründen, wo sie dann endlich unter sich sind und ihre überbewerteten Aktien weiterhandeln können.
Dann darf
das
ich auch noch einen Satz sagen. Was ich wirklich auch doof finde, dass die Unternehmen immer später an die Börse gehen, weil ich finde, aus Sicht des Aktionärs, er sollte halt eben auch viel früher beteiligt werden an interessanten IPOs und dann viel mehr Chancen und Risiken haben, weil dieses Wachstum, das man bei Amazon haben konnte, das kannst du natürlich nicht mehr so mitnehmen, wenn ein Unternehmen schon mit einer 80 Milliarden Bewertung wie Uber an die Börse geht.
Wenn es überbewertet ist, kannst du es schon gar nicht haben.
Da haben wir wieder die Überbewertung. Aber wo ist die Bewertung? Eine gerechtfertigte Bewertung gibt es einfach nicht, solange ein Unternehmen Verluste macht, kannst du schwer sagen, wie bewerten wir das jetzt richtig. Ja? Du kannst immer nur sagen, entweder die Wette geht auf, ja? Dann wird Uber vielleicht eines Tages das wertvollste Unternehmen der Welt sein mit einer Bewertung von jenseits einer Billion und dann kannst du dein Geld mehr als verzehnfachen. Oder es geht eben nicht auf die Wette und dann wird Uber den Bach runtergehen. Und diese Frage musst du dir als Anleger einfach stellen und dann fragen, wette ich jetzt auf Uber oder nicht? Werden die das Rennen machen oder nicht?
Ja. Gut, haben auch eine Wette da laufen. Die liegt für mich ganz gut.
Keine Angst, die gewinne ich auch noch. Ja, gerade läuft es halt mal wieder für den Chapitz, weil die Märkte einbrechen. Ja, okay.
Gut, wetten wir auf Softbank?
Ja.
Ich würde sagen, am Jahresende steht Softbank niedriger als heute.
Gut. Das ist doch eine... Halte ich dagegen, ist eine faire Wette.
Faire Wette?
Ja.
Dann haben wir die Wetten jetzt auch gemacht.
Die Wette gilt.
So, jetzt sind die Wetten durch und jetzt kommen die Fragen.
Und jetzt kommen die Fragen. Ja, also, wir bitten darum, dass man sich vorstellt und die Frage formuliert und die wir dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten.
Ich bin Jonas, ich bin 13 Jahre alt und ich wollte wissen, ob Klimaschutz und Wirtschaft vereinbar sind und wenn ja, wie das Ganze geht.
Ach. Jonas, vielen Dank für die Frage. Erstmal großartig, dass du hier bist. Wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen. Du bist wirklich Hörer des Podcastes und diskutierst dann mit über deinen Mitschülern auch immer über die Themen, die du hier hörst. Also toll. Du bist einer unserer sozusagen
treuen
Hörer. Und jüngsten Hörer, die wir so kennen jetzt aus Zuschriften.
Neben der Leonie, die du immer
genannt
hast.
Neben der Leonie, hast, aber genau. Die kann noch nicht sprechen.
Die kann noch nicht sprechen.
Die hat schon einen ETF-Sparplan aber auch.
Ja, aber wir finden, wir haben es ja in der letzten, in der letzten Folge haben wir es schon mal anklingen lassen, dass es durchaus Klimaschutz und Wirtschaft durchaus vereinbar ist. Man muss einfach die richtigen Instrumente finden und wir sind ja für marktwirtschaftliche Instrumente und wir wären dafür, sowohl Dietmar als auch ich, für eine CO2-Steuer, wo man einfach bepreist, was an Klima, was an Klimagiften in die Umwelt geht. Und wenn man denen einen Preis gibt endlich, dann werden die Leute auch, was einen Preis hat, werden sie damit sorgsamer umgehen. Und dann wird das auch automatisch dazu führen, dass es Unternehmen mit weniger CO2-Ausstoß gibt. Und das Zweite, was es ja auch gibt, es gibt jetzt so Initiativen, auch von der Politik, wo große Anlagegesellschaften dazu verdonnert werden, nach diesen Klimaregeln anzulegen. Und dann werden immer in der Branche jeweils die Unternehmen gesucht, die den niedrigsten CO2-Ausstoß haben. Und auch das ist eigentlich eine marktwirtschaftliche Lösung. Die haben dann eine höhere Bewertung und jedes Unternehmen, was dann sieht, oh, mein Konkurrent hat weniger CO2, hat eine höhere Bewertung, wird das automatisch dazu führen, dass man auch weniger CO2 ausstößt und deswegen finden wir es eine gute Lösung. Das Problem, was wir dabei sehen, ist natürlich, dass die Politik ja immer gerne neue Steuern erlässt und keine anderen dafür streicht. Also wäre es sicherlich eine Steuer, die obendrauf wieder käme und dann würden wir noch mehr Steuern zahlen. Also in unseren Augen müsste man das so lösen, dass man die CO2-Steuer auf der einen Seite erhebt, aber auf der anderen Seite auch Menschen entlastet, damit es nicht zu einer zusätzlichen Steuerlast kommt, weil Steuern sind hoch genug schon.
Mhm. Und wir haben ja eingangs schon mal über das Allmende-Problem gesprochen, das der Wirtschaftsweise Feld angesprochen hat. Und dazu sagt er nochmal in diesem Interview, ich würde sogar wagen zu behaupten, dass ein Großteil der heutigen Umweltprobleme darauf zurückgeht, dass wir zu wenig Privateigentum haben und zu viel Gemeinbesitz natürlicher Ressourcen.
Willst du jetzt die Luft privatisieren? Und wenn jeder atmen muss, er 5 Euro zahlen. Tolle Idee, Defner.
Naja, finde ich gut, aber was machst du denn mit der Luft? Ich finde, über Wasser zum Beispiel muss man einfach mal nachdenken. Also Wasser wird sozusagen immer noch sozusagen einfach so verbraucht, oder dass man dafür
Rechte bezahlt. Für die Wasserwerke.
Ja, du als Verbraucher, aber zum Beispiel in Kalifornien, die Bauern, die dann immer tiefere Brunnen bohren und sozusagen, also meiner Meinung nach, muss es sozusagen Wasserausbeutungsrechte auch geben und müsste man zum Beispiel sowas auch marktwirtschaftlich regeln, ja, und nicht zu sagen, wer einfach den tiefsten Brunnen bohrt, der kann am meisten da absaugen und wie gesagt, in solchen Gegenden, wo Wasserarmut zum Beispiel herrscht, ein großes Problem, ja. Und wer glaubt, dass jetzt BMW, wenn sie verstaatlicht werden, die sauberen, umweltfreundlicheren Autos baut, der wird sich auch täuschen. Ja, es gab in der DDR auch schon mal ein BMW in Eisenach, das verstaatlicht wurde und die haben dann sozusagen, nachdem sie sozusagen von den Sowjets sozusagen weiter betrieben wurden und dann als volkseigener Betrieb weiter betrieben wurden, die haben die tollen, sauberen Wartburgs dann gebaut. Jahrzehntelang. Ja,
musste man 20 Jahre drauf warten auf den Wartburg damals. Das war der beste Klimaschutz. Technik. Du musstest lange drauf warten und dann hast du halt keinen Wartburg gehabt, dann hast du weniger Autos. Vielleicht ist das auch eine Art von Klimaschutz,
aber
nicht ernst gemeint.
Der Systemvergleich zeigt, dass die Umweltbilanz eben im Sozialismus und
noch schlechter
immer
war.
Schlechter war und überall schlechter war und vieles andere eben auch schlechter, aber eben auch aus Umweltgesichtspunkten. Und vielleicht eins noch, wenn man schon über sagen Umweltschutz, die Energiewende gehört natürlich dazu, dass man die auch erfolgreich managt, aber Vielleicht ist das dann ein Punkt, was auch Lars Feld sagt, wo man dann auch Enteignungen zulassen kann, wenn es nämlich darum geht, die Trassen schnell zu bauen, weil wir müssen einfach dafür sorgen, dass der Windkraftstrom aus dem Norden dahin kommt, wo er dann auch gebraucht wird. Und das dauert mir persönlich viel, viel zu lange. Und dann diese ganzen Bürgerproteste, die dann wieder, aber bitte nicht in meinem Vorgarten so eine Leitung. Ja, ich meine, das ist eine große nationale Aufgabe und da muss einfach dann wirklich dass die Allgemeinheit davon profitieren und dann im Zweifel dann auch der kleine Acker irgendwie sozusagen umgetauscht werden in ein anderes.
Sagt Dietmar Dörfler, der in der Stadt wohnt und nicht fürchten muss, eine große Leitung über sein Haus zu bekommen.
Meine Eltern wohnen auf dem Land, wir kommen, also es ist.
Habt ihr schon Windrad draufgestellt?
Da gibt es schon Windräder bei uns.
Das ist eine meine sehr Eltern lukrative
und mein
Geschichte.
Bruder, ja, die
habt ihr die Rechte verkauft? Da seid ihr die großen Gewinner.
Wir haben kein Windrad. Nein. Aber wir haben Solardach.
Man verkauft die Rechte aber. Man verkauft die Rechte und dann lässt man eins draufstellen.
Bei uns ist nicht so windig. Es geht in Norddeutschland besser als im hügeligen Mittelfranken, muss man ehrlich sagen. Ja?
Prima. So, noch weitere Fragen. Da, jetzt müsstest du oder müssten Sie mal vorkommen. Okay.
Ja, ich hätte ehrlich nicht gesagt, dass ich mich traue, was zu fragen, aber wenn VC-Thema und alles, da muss ich dann doch fragen. Ich bin Niklas, 21, gucke jetzt auch mal mehr in die Richtung.
Zu Champions,
muss man sagen.
In die Champions-Richtung.
Ja, Podcast. Ja. Nein, aber Thema einfach, also im Consumer-Bereich, Thema Facebook, Airbnb, es wird jetzt darüber gesprochen, haben wir quasi das Rennen als Europa ja auch verloren, gerade weil die gut finanziert wurden und jetzt groß sind. Die holt man auch nicht mehr ein. Aber als jemand, der in dieser Industrie beheimatet ist, sehe ich es halt, dass man gerade in Nischen immer noch Consumer-Bereich und gerade jetzt in der Industrialisierung, also alles bei einer BMW in der Produktion, stehen wir jetzt genau an der Schwelle, wo unsere Startups gerade mit neuen Technologien noch was reißen können. Und das Problem ist aber, dass es einfach das Geld ja nötig ist von der Softbank, weil zum Beispiel nicht wie in China 13 Billionen in die AI gesteckt wird. Und jetzt meine Frage deswegen zu Herrn Schäfitz, was soll man denn sonst machen?
Ich wäre sicherlich dafür, und das haben wir auch schon mal besprochen, dass wir in Deutschland eine andere Rechtslage brauchen, damit wir auch Venture Capital in Deutschland haben. Und die Versicherungen haben ja wahnsinnig viel Anlagekapital. Und das große Problem dieses Kapitals ist, dass sie das nicht anlegen dürfen im VC-Bereich, weil da einfach die Regulierung so ist, dass man so viel Risikokapital dafür hinterlegen muss, dass es sich für Versicherungen schlicht nicht lohnt. Und da könnte man einfach eine Gesetzesänderung machen und sagen, okay, liebe Versicherungen oder liebe andere Anlagegesellschaften, ihr könnt VC machen und dann haben wir das Problem nicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier überall die Kohle reinschütten müssen. Ich kann auch verstehen, dass wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld in Deutschland für Venture Capital, ja. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht so einen Hype erleben und dann irgendwie jede kleine Klitsche mit einem riesen Markt versehen und sagen, ja, das ist, also bei der OMR ist mir das so aufgefallen. Jedes kleine Unternehmen hat einen großen Stand und jeder hat irgendwie einen wahnsinnigen Milliardenmarkt gemacht. Und dachte man, ging man zum Nachbarstand und dachte, die haben doch den gleichen Markt. Wie kann das denn sein, dass sie beide den großen Markt haben wollen? Also das ist, klar, VC ist immer das Problem, dass da nicht alle überleben werden, aber trotzdem finde ich halt den Überschwang. Ich habe nichts gegen VC, aber ich finde halt, man muss halt aufpassen, dass es nicht.
Ja, und du glaubst, dass irgendjemand bei so einer Messe mal einen Stand aufstellt und sagt, wir sind das Unternehmen, das wahrscheinlich nicht überleben wird, weil wir haben nur diesen ganz kleinen, klitzekleinen Markt. So funktioniert halt Marketing, Mann, oh Mann.
Ja, ich komme aus dem Osten. Da hat man nicht so laut geklappert. Gut, aber ja.
Ja, wir sind offen für die nächste Frage. Bitteschön.
Ja, ich heiße Philipp und ich arbeite im Finanzvertrieb und ihr predigt ja immer ETF-Sparpläne und die Vorzüge, die brauchen wir ja gar nicht diskutieren, weil sie eigentlich indiskutabel sind. Mich würde mal eure Meinung interessieren, ob aktiv gemanagte Fonds in 20 Jahren noch so existieren wie heute.
Glaube ich schon, weil ich finde immer, ich meine, es jede Disruption und jede Branche, die disruptiert wird, in dem Fall ja auch aktiv gemanagte Fonds in gewisser Weise, überlebt ja auch und findet wieder ihre Nischen. Aber die Volumen werden abnehmen bei den aktiv gemanagten Fonds sicherlich. Aber auf der anderen Seite, je mehr ETFs es gibt, desto mehr Chancen gibt es ja auch wieder für aktive Fondsmanager, Nischen zu finden und da möglicherweise auch in der Performance besser zu sein als der Markt. Bisher ist es ja so, dass die aktiven Fondsmanager es eben nicht schaffen, über längere Zeiträume dann besser zu sein als der Marktdurchschnitt, weswegen man dann eben lieber den ETF kauft, weil der sozusagen spesengünstiger ist und man doch die höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine bessere Rendite zu erzielen. Und das ist ja momentan nicht der Fall. Und je mehr natürlich in ETF investieren, desto höher sind die Chancen wieder für aktiv gemanagte Fonds und aktive Fondsmanager sozusagen da auch eine Überperformance zu erreichen. Deswegen wird es auch weiter aktive Fonds geben. Ich persönlich habe auch aktive Fonds, die sind manchmal auch schlechter, aber ich finde auch in ein größeres Portfolio zum Beispiel sollten auch nicht nur ETFs rein, sondern da sollten auch ein paar aktive mit rein und dann kann man da auch gut mischen und auch gut ausbalancieren.
Genau. Also dem kann ich nicht viel zusagen, außer wenn wir jetzt 100% ETFs hätten, hätten wir eine Art Sozialismus ja an der Börse. Ist ja klar, weil dann ja nur nach Index angelegt wird und egal wie gut oder schlecht ein Unternehmen ist, es wird ja dann immer genauso viel wie der Index hat, würde Geld reinfließen und dann hätten wir so eine Art gleichmacherische Sache und dann wird ja nicht mehr viel Dynamik passieren. Insofern braucht es auch die aktiven Fonds und deswegen würde ich auch sagen, es wird nie 100% ETFs geben und es wird immer einen großen Anteil auch an aktiv gemanagten Fonds geben und das ist auch wichtig, damit der Markt weiter gut und dynamisch leben kann und es nicht nur so ein alles in den einen Index reingibt.
Ja, Glück gehabt. Ja, Chapitz, das war's. Unser erster Podcast vor Publikum.
Ja, 53 Folgen habe ich darauf warten müssen, mal vor Publikum aufzutreten. Wunderbar.
Und jetzt ist dieser Wunsch wahr geworden. Ja. Und es war toll. Viele tolle Fragen, viele tolle Reaktionen. Viele sind von ganz weit her angereist. Wir machen das bestimmt bald wieder.
Bestimmt. Und Sie können oder ihr könnt uns 5 Sterne dafür geben. Oder sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Vielleicht ist der Defner klingt ja vielleicht ganz anders hier vor Publikum.
Aber es ist gut hier ausgefilzt bei Otto, muss ich sagen. Ja,
ja, ja. Also. Ja. Auf jeden Fall sagen wir vielen Dank für die Gastfreundschaft von Otto.
Das sagen wir auch jeden Fall nochmal. Und ansonsten sagen wir, dass wir Tschüss und Ciao sagen und bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.